die Eroberung, die die Europäer in die Welt getragen haben, die Expansion nach Südamerika, nach Neuseeland, nach Australien, nach Nordamerika, um dort andere Völker zu unterwerfen. Und dabei hat man ja immer erzählt und macht es bis heute so, dass die Menschen dort in etwa einem Jahrhundert zu 95% reduziert worden sind, weil sie einfach Infektionskrankheiten von den Europäern bekommen hätten, die sie nicht überlebt hätten. Und das kam mir immer etwas komisch vor.
Wer erobert nun aktuell Europa, ohne jetzt alles vorwegzunehmen, was Sie im Buch analysieren?
Es sind viele Personen, die hinter dem Vorhang sind, die ich auch nicht alle kenne. Es ist eben das große Geld der angloamerikanischen Eliten, muss man von ausgehen, die die Ströme steuern. Also es sind auch nicht die Personen, die jetzt sonst vor dem Vorhang erscheinen, ein Bill Gates oder ähnliches. Das sind nicht die eigentlichen Drahtzieher, die weiter im Hintergrund geblieben sind. Aber es ist wieder eine angloamerikanische Geldelite. Es sind Strukturen dahinter, die wir heute auch nie weiter gezeigt bekommen, aber die über die Jahrhunderte eigentlich über diese Finanzstärke gesteuert werden, um dann einfach nochmal diese Finanzposition und diese Machtposition immer weiter auszubauen.
Ich spreche heute mit Universitätsdozent Dr. Gerd Reuter. Es freut mich sehr, dass wir heute über ein spezielles Thema sprechen können, nämlich über Fremdbestimmung, über Eroberungen und wie das im Laufe der Geschichte gegangen ist und wie das uns heute auch betrifft. Sehr geehrter Dr. Reuter, es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, Herr Magnet, danke für die Einladung.
Sie haben ein historisches Buch geschrieben, nachdem Sie bekannt wurden als der wohl meistgelesene medizinkritische Autor im deutschsprachigen Raum, dass Sie Grundsatzkritik an der Pharmaindustrie, am Medizinwesen geäußert haben. Und jetzt haben wir hier ein Historienbuch, die Eroberung der alten und der neuen Welt vor uns, das Sie gemeinsam mit Ihrer Gattin geschrieben haben. Wie sind Sie denn darauf gekommen, jetzt sozusagen in die Geschichte einzugreifen?
Ja, ich könnte sagen, es hat erstmal was mit meiner Frau zu tun, weil sie Historikerin ist. Aber eigentlich ging das Buch trotzdem von mir aus, nämlich nur mit einem Aspekt, die Eroberung, die die Europäer in die Welt getragen haben, die Expansion nach Südamerika, nach Neuseeland, nach Australien, nach Nordamerika, um dort andere Völker zu unterwerfen. Und dabei hat man ja immer erzählt und macht es bis heute so, dass die Menschen dort in etwa einem Jahrhundert zu 95% reduziert worden sind, weil sie einfach Infektionskrankheiten von den Europäern bekommen hätten, die sie nicht überlebt hätten. Und das kam mir immer etwas komisch vor. Und deswegen habe ich gesagt, da muss ich mich mal näher mit beschäftigen, was ist da eigentlich passiert? Und das war der Ausgangspunkt zu sagen, europäische Expansion, sind da wirklich Krankheiten verbreitet worden? Oder war das Ganze nicht vielleicht eine Schutzbehauptung, um Massaker, Unterdrückung, Sklaverei zu vertuschen? Und das hat sich mehr oder weniger dann eigentlich auch so bewahrheitet. Und dann haben wir gemeinsam, ich und meine Frau, das Buch eben weiter ausgedehnt und haben wir gesagt, ja, nicht nur Menschen auf anderen Kontinenten sind unterworfen worden, sondern was war denn mit den Europäern, unsere Vorfahren? Die sind ja eben auch unterworfen worden vor 1000 Jahren. Und die haben damit das gleiche Schicksal erlitten, was dann später andere Völker auf den anderen Kontinenten von den Europäern erleiden mussten. Das heißt, die Europäer als Täter und Opfer von diesen Unterwerfungen.
Sie sagen 95% in etwa Bevölkerungsreduktion mit der historischen Behauptung, es wären Infektionskrankheiten gewesen. Da muss ich sofort natürlich an Bill Gates denken, der davon spricht, wir leben im Jahrzehnt der Pandemien. Die Pandemien und die Infektionskrankheiten betreffen uns Europäer jetzt ganz dominant oder zumindest den gesamten Westen. Kann man dazu etwas finden? Sie haben ja dann geforscht, zu welchem Schluss sind Sie denn gekommen? Waren das dann Infektionskrankheiten oder war das nur eine Propagandashow, eine historische, um letzten Endes zu rechtfertigen, warum man die Menschen dort ausgerottet hat?
Ja, das ist eben ein ganz interessanter Aspekt, dass damals, vor 500 Jahren, als die europäische Expansion dann ein bisschen vor der Eroberung Amerikas 1492 begonnen hat mit den Portugiesen Richtung Indien, es eigentlich auch schon um die Infektionskrankheiten genauso wie heute geht. Mhm. Nur, dass man damals keine Krankheitserreger kannte und auch den Begriff Infektionskrankheit eigentlich so gar nicht nachvollziehen konnte. Aber es war natürlich bekannt, dass ein Mensch sich an einem anderen anstecken kann. Und das Interessante war eben, dass man damals aber jetzt nicht auch verbreitete Infektionskrankheiten wie Darmgrippe, Salmonellen oder Ähnliches in erster Linie gebracht hat, sondern Kinderkrankheiten. Also Masern, Röteln, Scharlach, die Pocken. Das wären die Krankheiten gewesen, die die eroberten Völker ausgerottet hätten. Was ja eigentlich immer ein bisschen unlogisch ist. Denn diejenigen, die weggefahren sind als Eroberer, die haben ja diese Krankheiten in Europa als Kinder in der Regel durchgemacht gehabt, waren als Erwachsene immun. Aber wie hätten die eigentlich die Krankheiten an die zu unterwerfenden Völker übertragen sollen? Mhm. Das ist also nie wirklich erklärt worden. Und das hat eben auch nicht gestimmt. Und das zeigt sich, wenn man sich die Analysen anschaut, dass das einzelne Berichte sind, meistens aus kirchlichen Quellen, wo erzählt worden ist, dass irgendwo jetzt bei den Mexikanern in Mittelamerika so eine Kinderkrankheit eingeschleppt worden wäre und dann wären nach kürzester Zeit die alle gestorben. Mhm. Kann gar nicht sein, weil diese Kinderkrankheiten sind eben auch für Erwachsene nicht einfach so tödlich, zumal eben nachgewiesen worden ist, dass diese Naturvölker, egal ob das in Australien oder Nord- und Südamerika gewesen ist, die hatten ein relativ natürliches und gesundes Umfeld gehabt. Und ein Mensch, der unter gesunden Bedingungen lebt, ja, der hält sehr viel aus. Der stirbt nicht einfach an einer Infektionskrankheit. Aber es gab dann eben Massaker, die gemacht worden sind, die Unterdrückung, die Sklaverei oder jetzt bei den Mexikanern, das war ja diese alte Stadt Tenochtitlan, der wo jetzt Mexiko-Stadt steht, das war ja so eine Inselstadt, die ringsum mit Wasser umgeben war, die wurde dann belagert von den Spaniern zusammen mit anderen einheimischen Völkern und wenn man da die Wasserzufuhr unterbindet oder das Wasser beispielsweise mit gewissen Maßnahmen vergiftet, dann kann man natürlich in kurzer Zeit eine Bevölkerung schwer schädigen, die ja dort eingeschlossen ist. Das heißt, das ist logisch, das ist glaubhaft, was da passiert ist, aber mit einer Kinderkrankheit, die irgendein einzelnes Opfer in diese Stadt hineingetragen hätte, würden dann in kürzester Zeit 100 oder 150.000 Menschen sterben. Das ist eine völlig unglaubhafte Schauergeschichte.
Das bedeutet ja, wenn sich die Eroberer sozusagen vom alten Kontinent in Europa auf den Weg gemacht haben, dann waren sie ja sehr lange auf See in Isolation. Da hätte man ja was erkennen müssen. Und zumeist, wie Sie gesagt haben, hatten diese Kinderkrankheiten ja die Auswanderer schon in der Kindheit durchlebt und so wären ja dann nicht mehr ansteckend gewesen.
Also im Prinzip war das, ohne dass man das explizit so gesagt hat, damals das Gleiche, was wir jetzt erlebt haben. Es gibt den asymptomatischen Anstecker. Mhm. Mhm. Der würde andere Menschen anstecken können, obwohl er selber gar nicht krank ist. Das gibt's heute nicht, das hat's damals nicht gegeben. Das war eigentlich immer eine Erfindung, um anderes zu vertuschen. Und wir haben es jetzt bei Corona auch wieder erlebt. Mhm. Das hat ja alles nicht gestimmt.
Mhm. Und Sie sind ja dann in die Forschung, in die historische Forschung weiter eingedrungen. Das bedeutet, Ihre These ist, diese Ausrottungen, sie haben stattgefunden, denn das Ergebnis sehen wir ja jetzt.
Ja.
Aber es wurden mutmaßlich diese Krankheiten nur vorgeschoben, damit wir jetzt ein besseres Urteil über die Eroberer von damals sprechen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob wir im Zuge einer europäischen Eroberung einen Raum einnehmen wollen und dann passiert es eben, dass da gewisse Krankheiten auskommen und dann werden die halt hinweggerafft oder ob man systematisch die abschlachtet und schiebt es nachher einem Virus in die Schuhe.
Es ist ganz klar eine moralische Absolution, die sich damit die Europäer mit dieser Geschichte selbst erteilt haben. Und es ist eigentlich noch ein bisschen mehr als eine Absolution, nämlich eigentlich ein Überlegenheitsanspruch, der ja bis in unsere Zeit von amerikanischen Anthropologen beispielsweise formuliert worden ist, dass man gesagt hat, durch diesen gemeinsamen eurasischen Kulturraum und viele Infektionen in den früheren Jahrtausenden hätten sich die Europäer zu einer Art Superman entwickelt. Und dieser Superman hätte dann eben diese leider nicht so widerstandsfähigen Indianer und Maori und wo auch immer die Ureinwohner gewesen sind, leicht unterwerfen können, weil er einfach bereits gestählt war durch seine eurasische Vergangenheit. Also das ist so eine Überlegenheitsvision, da wird es einem eigentlich schauerlich. Und man muss dann auch sagen, man muss natürlich oder darf nicht sagen, dass die alle direkt abgeschlachtet worden wären bei diesen Eroberungen, sondern man kann sich's einfach mal durchrechnen, wie das ist. Wenn ich die Sterblichkeitsrate in einer Bevölkerung, die normalerweise so etwa bei 1% bei uns liegt, um ein Drittel steigere, also ich gehe auf 3% dann hoch, also wenn ich das machen würde, oder ich regle gleichzeitig die Geburten auch um ein Drittel nach unten, dann kann man sich ausrechnen, dass nach 3 Generationen die Hälfte der Bevölkerung weg ist. Das heißt also, ich muss nicht mal ein Massaker veranstalten, sondern es reicht, dass ich eben eine erhöhte Sterblichkeit und eine verminderte Geburtenrate einfach durch schlechte Lebensbedingungen schaffe. Und dann fällt die Bevölkerung eben innerhalb von einem Jahrhundert ziemlich zusammen. Mhm. Und das kann man überall noch ganz gut nachvollziehen, dass eben etwa 90-95% der Bevölkerung im Rahmen von 100 Jahren verschwunden sind. Und die zweite Strategie, die die Europäer auch noch gefahren haben, neben den Infektionskrankheiten, war die Strategie vom leeren Land. Dass man gesagt hat, da hätten ja gar nicht viele Leute gelebt, wenn jetzt nicht mehr viele da sind. So viele können gar nicht verschwunden sein. Also um das mal noch mit einem konkreten Beispiel zu unterfüttern. Man hat ernsthaft bis vor kurzem behauptet, dass in ganz Nordamerika 1 Million, vielleicht 2 Millionen Menschen gelebt haben. Mhm. Inzwischen muss man zugeben, es sind ja klimatisch Europa vergleichbare gute Bedingungen, dass dort bei einer Besiedlung, wo wir sagen müssen, die Besiedlung seit sicher etwa 100.000 Jahren, dass da etwa 100 Millionen Menschen gelebt haben. Mhm. Und dann ist natürlich klar, wenn dann nur noch 100.000 übrig sind, was mit den anderen passiert ist, dann sind nicht nur 900.000 verschwunden, dann sind halt 95 Millionen Menschen verschwunden. Mhm.
Ja, es ist natürlich dann relativ einfach in der Rückschau zu sagen, ja, da gab es äußere Bedingungen, da bekamen die zu wenig Menschen nach, es gab schon ein paar Tote, aber es waren halt nicht Millionen, sondern ein paar Zehntausende. Der Völkermord an den Indianern oder an den Ureinwohnern Nordamerikas, der ist ja bis heute nicht aufgearbeitet. Es gibt keine Entschädigungszahlungen. Es wird nicht als Völkermord an sich anerkannt, dass jetzt es entsprechende Gedenktage geben würde oder ähnliches. Stellen Sie fest, dass die Amerikaner sich auch dagegen wehren, dass die dieses Erbe antreten?
Ich glaube, das ist bis heute eben wirklich aktiv. Es ist ja jetzt momentan so, dass also die Benachteiligung im gesellschaftlichen Leben für die Schwarzen, das ist ein Thema geworden, aber für die Indianer oder andere Minderheiten, das ist bis heute kein Thema. Und das, was damals stattgefunden hat, hat man ja schon, sage ich mal, via Hollywood aus den Gehirnen ziemlich herausgewaschen, weil Sie kennen ja auch noch diese Filme, wo so ein paar Cowboys mit einem Planwagen dann so Richtung Westen gezogen sind. Und das ist immer Weites Land. Gibt es ja auch so einen dieser Western, der heißt Weites Land. Man schaut links und rechts, es ist kein Mensch zu sehen. Das heißt also, dieses weite, auch jungfräuliche Land, was seinerzeit auch die ersten Siedler genannt haben, die gesagt haben, ja, das ist ein jungfräuliches Land. Das hat eigentlich nur auf uns gewartet und es war keiner. Naja, vielleicht hat der eine oder andere Einheimische sich gewehrt, aber das waren Einzelfälle. Mhm. Nein, das war ein Land voller Menschen. Genauso wie eben das alte Europa, als es mal erobert worden ist, auch ein Land voller Menschen war und nicht ein Land, in dem nur Wälder gewesen sind, Regen, Wolken, keine Sonne möglich, so ungefähr. Und da konnten Leute reinkommen und haben dann einfach neu eine Zivilisation aufgebaut. Mhm. Es waren immer Menschen da und die musste man irgendwie unterdrücken, für sich arbeiten lassen oder man musste die beseitigen. Mhm. Und das im Laufe von einigen Generationen, wenn eben eine neue Erobererbevölkerung das Ganze übernehmen wollte.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden Sie spenden.
Jetzt haben Sie angesprochen die Eroberung des alten Kontinents, also Europas, dass diese Praktiken, wie wir sie jetzt kurz bei Mexiko oder Nordamerika angesehen haben, dass die ja nur abgewandelt wurden und dass ja schon Europa ursprünglich erobert wurde. Jetzt streiten die Historiker natürlich, wie wurde denn Europa generell besiedelt? Da sagen die einen, da kamen Einwanderer aus Afrika, andere sagen, das ist zu verwerfen. Man ist sich jedenfalls einig, dass mit Ende der letzten Eiszeit vor etwa 40.000 Jahren es Menschen hier gab. Und dass die dann 40.000 Jahre lang Europa besiedelt haben. Aber dann gab es eine Eroberung, Sie datieren das in dem Buch vor etwa 1.000 Jahren, dass das stattgefunden hat. Können Sie diesen Vorgang beschreiben?
Ja. Also Europa war eben auch ein ganz dicht besiedelter Subkontinent. Es war ja alles mit dem heutigen Russland, also mit den ganzen Steppenlandschaften besiedelt. Da gab es viele Reitervölker, eine Pferdetradition, die unsere Vorfahren, die Kelten, die Donauzivilisation hatten. Also die Römer beispielsweise ja nicht, was ja immer auch so ein bisschen falsch dargestellt wird. Wenn Römer auf Pferden, die hatten das nicht so mit Pferden, die Kelten, Germanen oder eben dann diese Reitervölker aus den östlichen Städten sehr wohl. Die haben im Laufe der Jahrtausende eigentlich den ganzen Kontinent überall, wo es klimatisch gut gegangen ist, besiedelt und bevölkert gehabt. Und das war eine relativ stabile, nicht unbedingt immer sicherlich ganz friedliche Situation gewesen, aber es gab keine große Zentralherrschaft. Und das hat sich etwa vor 1000 Jahren geändert, weil sich da aus den skandinavischen Ländern damals die Wikinger aufgemacht haben. Man geht davon aus, dass es eben dort doch im Laufe von einigen Generationen eine Bevölkerungszunahme gegeben hat. Und wir wissen, dass in Skandinavien die Bereiche, die man landwirtschaftlich ganz gut besiedeln kann, relativ schmal und klein sind. Und die haben natürlich auch mit ihren Booten, wo sie ja sehr weit auch bis Amerika unterwegs gewesen sind, festgestellt, dass es äquatornäher wesentlich günstigere Bedingungen sind. Die sind dann so in diesen Gruppen 20, 30 Personen pro Schiff herumgefahren und haben dann zunächst mal wohl Plünderungsvorgänge gemacht. Also sind irgendwo hingefahren, haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Das war so vor mehr als 1000 Jahren. Und irgendwann sind sie aber dann wohl auch auf die Idee gekommen, dass sie gesagt haben, also das mit dem Hin und Her und so weiter ist alles schlecht. Warum bleiben wir nicht gleich da, wo die Bedingungen günstiger sind? Und das haben die dann auch gemacht. Die eigentliche Zone, wo das losging, war ja die Normandie, die heutige Normandie. Deswegen heißt die jetzt nach den Normannen, nach den Nordmännern, weil die Wikinger wurden nämlich in der Geschichte dann einfach mal umbenannt. Mhm. In der christlichen Geschichtsschreibung, das waren dieselben Personen, die waren Skandinavier, die waren Nordmänner, aber man hat dann nicht mehr Wikinger gesagt, sondern Normannen in dem Moment, wo sie das Christentum übernommen hatten.
Weil das klingt ja auch weniger heidnisch, weil die Wikinger sind ja böse, die vergewaltigen, genau. Die fallen ein und genau. Die Normannen sind die Zivilisierten.
Genau, die Wikinger haben also ein ganz schlechtes Image sozusagen, das waren die furchtbar. Vor allem, wenn sie geplündert haben, haben sie vor allem die Klöster geplündert und ansonsten nichts anderes gemacht. Und die Normannen, die waren dann im Bund mit diesen christlichen Orten mehr oder weniger frühzeitig gewesen. Und die erste große Eroberung, die wir erkennen und die in der englischen Geschichtsschreibung bis heute sehr lebendig ist, das ist ja die Eroberung Englands durch William den Eroberer 1066. Und damit hat man mal ein Land, das vorher von Angelsachsen besiedelt gewesen ist, übernommen und hat das wirtschaftlich unterworfen. Und das ist eigentlich das Muster gewesen auch für den Rest Europas. Und man kann das daran sehen, dass die mittelalterlichen Burgen, die wir heute kennen und wo es so ein bisschen Burgenromantik gibt, ist doch schön, kann man am Wochenende mit den Kindern mal hingehen, dass das damals eigentlich Schreckensgebäude gewesen sind. Das war eine Militarisierung der Landschaft, so wie man heute Überwachungskameras und Radaranlagen als Militarisierung sehen kann, so waren das damals diese Burgen gewesen. Denn da gab es immer einen großen, dicken Turm, der Bergfried genannt wird bei uns, was eigentlich ein völlig falscher Begriff ist. Die Engländer sagen dazu Keep, einfach Aufbewahrungsort. Und da wurde die Beute drin aufbewahrt. Und die Beute waren nicht nur Sachen, die man geraubt hat, sondern auch Menschen. Also das ist auch so ein Punkt, auf den wir jetzt im Rahmen der Recherchen gestoßen sind. Das wichtigste Produkt Europas, auch für den internationalen Handel über Jahrhunderte, waren Menschen. und nichts anderes. Man hat Menschen gefangen, hat Menschen gegen Geld verkauft, gegen andere Wertsachen. Und da wurden also viele Menschen auch immer drin gefangen gehalten. Es wurde Beute da drin. Und jeder, der irgendwo in der Gegend gewohnt hat, hat so eine Burg gesehen, dem wurde es da nicht sehr wohl, wenn er sich das angeschaut hat. Und dieser William, der Eroberer, hat in England eben sehr schnell sehr viele dieser Festungen gebaut, die man sich heute ja auch im ziemlichen Originalzustand noch anschauen kann. Und wenn man sich ein Buch heute kauft über Festungsarchitektur, über Burgenarchitektur, dann sieht man, dass überall Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Deutschland, überall ist eigentlich die gleiche Festungsarchitektur. Das waren Normannen. Und was ja zugegeben wird, ist die Eroberung, dass sie dann rumgefahren sind, eben von Normandie und England um Frankreich, die Iberische Halbinsel, nach Süditalien und Sizilien, haben da unten dieses Land unterworfen, haben dann auch Griechenland, Dalmatien unterworfen, bis nach Jerusalem, die Levante. Aber sie sind eben auch über die schiffbaren Flüsse, Weser, Elbe, Seine, Loire, sind sie eben in den Kontinent eingedrungen. Und dort, wo es ihnen getaugt hat, haben sie sich niedergelassen. Das wird von der Geschichtsschreibung bis heute mehr oder weniger unterschlagen, weil man sagt, das stimmt doch gar nicht. Wir sind eigentlich auf die Idee deswegen gekommen, weil wir ganz in der Mitte Deutschlands, nämlich an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen, eine alte Burg gefunden haben. Die heißt heute noch Normanstein. Und der Name sagt eigentlich alles. Da waren eben Normannen gewesen. Und die haben sich dann an die Handelswege gesetzt, haben dort überfallen und haben dort die Bevölkerung zu Abgaben gezwungen. Und das Ganze eben in Verbindung mit den katholischen Orden, die da waren, weil man musste ja seine Herrschaft irgendwie legitimieren. Und die Legitimation ist natürlich mit so einer monotheistischen Religion wie dem Christentum viel besser zu machen als mit der Naturreligion, die die Keltogermanen vorher hatten mit verschiedenen Göttern. Und dann gab es eben einmal die Woche den berühmten sonntäglichen Gottesdienst, wo man eben gesagt, o Herr, bitte schütze uns und bitte für uns. Und das war ja dieses Konzept, was wir heute auch wieder ein bisschen erleben, dass man sagt, ihr müsst euch doch schützen vor den bösen Russen, vor den bösen Viren, die da sind. Und wir bieten euch Schutz. Ihr müsst halt nur dafür zahlen. Und die haben damals gesagt, ja, also da gibt es böse Räuber, da gibt es andere Mächte und wir machen eine Burg. Ein Versicherungskonzern hat jahrzehntelang in Nürnberg damit geworben, der gesagt hat, Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg. Und so ist das überall eigentlich gemacht worden, weil man gesagt hätte, wenn jetzt jemand kommt und überfällt euch, dann dürft ihr auch in die Burg mit rein und da seid ihr sicher. Hat aber im Zweifelsfall nie funktioniert. Nur diejenige, die Burgfamilie ist drin geblieben. Die Untertanen waren draußen in ihren Bauernhöfen und sind dort abgeschlachtet worden. Also die Sicherheit war immer ein leeres Versprechen gewesen, die man gemacht hat. Aber das war das Versprechen, weswegen man gesagt hat, ihr müsst jetzt hier Dienstleistungen machen, ihr müsst uns die Burg bauen und ihr müsst ständig Lebensmittel liefern und müsst eigentlich das abgeben, was ihr produziert. Und so ist das über die Jahrhunderte gekommen. Und dann hatten wir die sogenannte Feudalgesellschaft, die man im Gegensatz zu Nord-Südamerika halt nicht Sklaverei und Unterwerfung nennt, sondern bei uns im Schulunterricht heißt das eben Feudalgesellschaft, als wäre das was anderes. Aber das war im Prinzip eine autoritäre Unterwerfungsgesellschaft, wo die Menschen, die da gelebt haben, Sklaven waren. Man hat sie eben nur dann Hörige oder Untertanen genannt, aber im Prinzip, es ging allen schlecht.
Ja, im Schulunterricht habe ich noch gelernt, dass das ganz unmenschliche Bedingungen waren, dass die Bauern beispielsweise den Zehen, den zehnten Teil abgeben mussten. Wenn ich mir meine Einkommensteuererklärung ansehe, dann sind wir ja schon wesentlich schlechter gestellt, was die Abgaben betrifft, aber das nur am Rande. Ich möchte dann noch ganz kurz ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, denn wir wollen ja dorthin kommen, was das für uns heute bedeutet, denn das ist ja die wesentliche Botschaft dieses Buches. Eroberung heute, nämlich für uns als Europäer, wie wir jetzt betroffen sind und was wir dagegen tun können. Die Bevölkerungsstruktur, die Völkerschaften im alten Europa, bevor diese Zeitenwende vor 1000 Jahren eingetreten ist, waren ja sehr aufgeteilt, lebten in Stämmen und Stammesgemeinschaften. Es gab keinen Staat, es gab keine übergeordneten großen Völker. Das deutsche Volk, so wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Beispielsweise als Rom erstmals versucht hatte, weiter nach Germanien vorzudringen, die Varusschlacht 9 nach Christus oder da vereinigten sich dann die verschiedenen Stämme. um gemeinsam sozusagen einen Feind abzuwehren, aber das ging ja nicht lange gut. Also diese Eintracht hielt ja im zerstrittenen Germanien nicht lange. Und das war auch ihr Vorteil, denn dadurch konnte es nie eine Zentralisierung geben. Aber dann gelang es sozusagen, die Verbindung von nordischen Eroberern, muss man so sagen, in Kombination, sagen sie, mit der Kirche Roms, hier einen neuen Machtblock zu bilden, der dann über Frankreich oder die Normandie ausstrahlte nach Großbritannien und dann den Rest eroberte. Was war das Erfolgsgeheimnis? Warum hat das früher nicht funktioniert? Und dann vor 1000 Jahren hat es plötzlich geklappt, dass man die bis dahin ja noch sehr wehrfähigen Völker unterjochen konnte. War der Schlüssel dann die Kirche Roms?
Ja, war sie durchaus mit gewesen, denn Unterwerfung durch fremde Eroberer, sowas konnte es immer mal geben. Aber man musste natürlich auch diese Herrschaft stabilisieren. Und für diese Stabilisierung, für die Legitimation einer neuen kleinen oligarchischen Oberschicht, da war das Christentum eben eine ideale Religion, viel besser geeignet als naturreligiöse Konzepte. Man hat einen Gott und das Ganze ist eben sehr zentralistisch und autoritär mit Geboten und es gibt Verstöße, die Sünder und die Leugner und was alles nicht zugelassen wird. Das findet alles in naturreligiösen Konzepten so nicht statt. Das war eben ideal gewesen und es war ja so, bevor die Wikinger Normannen kamen, haben ja auch Mönche, diese Orden, versucht, das Christentum den einheimischen Keltogermanen nahezubringen. Das ist nicht sonderlich gut gelaufen, da gibt's ja die Geschichten von dem Bonifatius, von dem Gallus, also die sind rausgeworfen oder auch umgebracht worden. Also denen fehlte der militärische Arm. Und der militärische Arm, den haben die Skandinavier geliefert. Das waren sozusagen große, kräftige Leute einerseits. Das andere, was wir uns jetzt eigentlich auch so ein bisschen zusammengereimt haben, ist, dass die natürlich einen anderen Zusammenhalt entwickelt haben, als diese häufig ja auf dem Kontinent relativ einzellebenden Bauernhöfe. Mhm. Also man sieht es jetzt hier in Oberösterreich noch mit diesen Vierkanthöfen oder auch wenn sie nach Norddeutschland gehen, dann sind es auch so kleine Weiler, zwei, drei Bauernhöfe. Jeder hat so ein bisschen Distanz zum anderen. Man versteht sich nicht ganz so gut, ohne dass man sich bekämpft. So, und diese Normannen, die sind gekommen in einem Boot, 20, 30 Leute zusammen. Und wenn man auf dem Boot übers Meer fährt und eigentlich an einem Strang ziehen muss, zusammenrudern muss, im Takt rudern muss, dann haben die eine ganz andere gesellschaftliche Solidarität. Und wenn sie ansonsten eben entsprechend waffentechnisch und auch von der Aggressivität her entsprechend geeicht sind, dann hatten die ein relativ leichtes Spiel, diese Dörfer einfach zu unterwerfen. Und von da aus hat sich das dann ausgebreitet, dass man immer größere Territorien unter seine Kontrolle gebracht hat. Und diese Legitimation hat man sich dann von der Kirche geholt, indem man gesagt hat, das ist diese neue Führungsschicht. Mhm. Und das sind eben die Menschen, die leistungsfähiger sind als ihr. Und da hat man damals den Adel erfunden. Mhm. Denn den Adel hat es ja nicht gegeben von Adam und Eva an, so wie man das gerne darstellt. Da gibt es ja noch heute so Adelsfamilien, die so ein Schild zeigen mit einem wilden Mann und einer wilden Frau und sagen praktisch seit Adam und Eva sind wir Welfen oder Schwarzburger da. Nein, sind sie nicht, sondern die sind alle etwa seit dem 11. Jahrhundert da. Das heißt also, salopp gesagt, skandinavische Bauern wurden mit dieser Unterwerfung zu den neuen Adligen, die jetzt seit 1000 Jahren sich selbst arbeitsfrei gestellt haben.
Das bedeutet, es gab damals, war ein Schlüsselfaktor, so eine pyramidale Gesellschaftsstruktur vorzugeben, eine Religion oder auch eine Ideologie, ja, wo den Leuten, damals wurde ja vor allem nicht ein Christentum gelehrt, das Liebe deinen Nächsten in den Mittelpunkt gestellt hätte, sondern da waren eben die Regeln, die Gebote, das Aufsehen zu den Herren und auch zu den irdischen Gesandten, immer als Stellvertreter Gottes, als Stellvertreter Roms, hingestellt, um eine Struktur zu schaffen bei Naturvölkern, denn Europa war ja besiedelt von Naturvölkern, die so etwas nicht kannten. Die kannten keine 10 Gebote, für die war das logisch, dass man seinen Nächsten nicht tötet oder umbringt aus Neidgründen oder einfach so, aber denen musste diese neue Religion gebracht werden und die wurde ihnen gebracht, um eine Struktur zu schaffen für die. Und, ja, und das ist ja ähnlich vergleichbar auch mit heute, dass man uns ja heute auch eine Ideologie bringt oder ein Gedankengut bringt, das uns sozusagen althergebrachte Werte auf den Kopf stellt, damit wir uns einer neuen einer neuen Entwicklung fügen, sage ich jetzt. Und sehen Sie die Gefahr, dass Europa aktuell auch erobert wird? Und wenn ja, wie geschieht das, von wem?
Im Prinzip ist das eigentlich ein Da Capo, eine Wiederaufnahme dessen, was damals gewesen ist. Ich denke, dass auch hier wieder die Kirche eine entscheidende Rolle spielt. Nicht so vor dem Vorhang, eher hinter dem Vorhang. Wir haben das ja in Corona gesehen, dass die Kirche sofort auf der Seite der, ja, sag ich mal, Virenbefürworter gewesen ist, indem sie eben Corona leugnen, aber auch bei Klima, die Klimasünder, ihre Terminologie eingeführt hat. In Kirchen wurden Impfstraßen eingerichtet. Also das zeigt wieder diesen Pakt zwischen staatlicher Gewalt und zwischen der Kirche, der eben damals auch gebildet worden ist und mit dem man das Ganze durchgezogen hat. Und es ist eine Umgestaltung da, die darauf beruht, dass die Menschen, die in der Mehrzahl sind, die Bevölkerung, sich minderwertig fühlt. Also heute sagt man uns ja, wir seien Klimaschädlinge. Mhm. Jeder von uns würde CO2 produzieren, also sei es nun durch seinen Atem oder auch durch diese Produkte, die er hat. Und damit sei er grundsätzlich eigentlich ein Umweltschädling und müsste sich jeden Tag schlecht fühlen. Mhm. Und vor 1000 Jahren hat man das nicht mit dem Klima gemacht, sondern hat man gesagt, ja, also wir haben hier einen Heiland und der ist von euren Vorfahren umgebracht worden. Ihr habt eine Erbsünde und das werdet ihr nicht mehr los. Das heißt, ihr seid eigentlich schuldig. Und mit dieser Selbstgeißelung, die man der Menschheit beigebracht hat, dann wieder mit diesem Rettungsanker, dass man gesagt hat, ja, also jetzt geht's euch natürlich hier schlecht, aber ihr seid ja selber schuld an eurem Schicksal. Aber es gibt ein besseres Leben nach dem Tod. Und hier macht man ja jetzt wieder so einen Luftballon, dass man dann sagt, ja, also der, man könne das Klima retten. Mhm. Und wenn ihr eben möglichst nicht mehr da seid und auf das CO2 verzichtet, dann könne man den Planeten retten und dann könnte es auch wieder ein gutes Leben geben. Aber im Prinzip ist es ja die gleiche Lüge, nicht? Also ein Leben nach dem Tod, wenn das wirklich kommen sollte und wäre gut, dann hat es mal als Voraussetzung den Tod vorher. Mhm. Ihren Tod, meinen Tod. Und wenn wir das CO2 hier ausschalten würden, dann hätte das auch Ihren und meinen Tod zur Folge. Das wäre so genau die gleiche Geschichte, nur in einer anderen Schachtel verpackt. Ja. Und so läuft das Ganze ab und der militärische Arm, der ist ja nun mal staatlich eingeführt worden. Der musste damals vor 1000 Jahren erst, wie Sie ja richtig gesagt haben, generiert werden, indem man zentrale staatliche Strukturen geschaffen hat aus diesen Stämmen heraus. Mhm. Deswegen hat man ja dann auch im Laufe von Jahrhunderten dieses heilige römische Reich da irgendwie generiert, was es ja vorher so gar nicht gegeben hat. Das war immer so eine gewisse Fiktion. Und heute hat man das eben gemacht, dass man aus diesen Einzelstaaten so eine europäische Union gemacht hat und versucht eben dann zu sagen, ja, wir brauchen eigentlich ein Global Village, wir brauchen eigentlich eine Weltregierung und einen Weltstaat. Je zentralistischer die Strukturen sind, umso leichter sind sie steuerbar. Und es haben damals eigentlich auch Bischöfe ganz klar gesagt. Die haben gesagt, wenn es so viele von euch Fürsten gibt und jeder hat so ein Reich, ihr streitet euch nur. Das ist überhaupt nicht gut. Also man braucht schon einen Kaiser, der alles unter sich hätte. Also im Prinzip, die haben damals vor 1000 Jahren auch ganz klar diese Weltregierung gefordert. Und warum? Weil man natürlich mit der Weltregierung dann über eine Person, die man in der Hand hat, sehr gut alles steuern kann. Und so macht man es ja jetzt auch im Prinzip wieder, dass Europa auch ganz anders steuerbar ist, wenn man eine ungewählte Kommission in Brüssel sitzen hat, als wenn man eben in jedem Land, in jedem Landkreis überall gewählte Personen hat, die sich vielleicht für die Interessen der Bürger einsetzen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Jetzt ist eine Abwehr von, bevor wir noch dazu kommen, dann wer aktuell Interesse daran hat, Europa zu unterwerfen. Haben Sie vorhin etwas Spannendes gesagt bei der Eroberung von Mexiko, dass die Spanier das nicht alleine schaffen konnten, weil ja auch, Sie haben gesagt, die anderen benachbarten Völker oder andere benachbarte Völker mitgeholfen haben, die Stadt zu belagern. Es haben ja dann immer mehrere Schichten Interesse, sowohl benachbarte Völker, Staaten oder Stämme, aber auch eine gewisse Oberschicht ist notwendig, um mit dem Feind zu paktieren, ja. Weil anders wird's ja nicht gehen.
Ja, es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte, die sich abspielt. Die Zahl derjenigen, die jetzt ein anderes Territorium, einen anderen Wirtschaftsbereich übernehmen wollen und wollen den unter Kontrolle bringen, sind ja immer wenige. Ist klar, man will möglichst viel Reichtum auf sich vereinen. Damit hat man aber immer den Nachteil, dass man zahlenmäßig stark in der Unterlegenheit ist. Also muss man schauen, was macht man mit diesen vielen Leuten. Und da ist natürlich ein Konzept, dass man halt einen Teil der Bevölkerung für sich gewinnt, indem man ihnen etwas in Aussicht stellt, dass sie ein besseres Fortkommen haben. Und dann diese Gesellschaft eben entsolidarisiert, indem man sagt, ja, also ihr versteht euch eh vielleicht mit euren Nachbarn nicht so sonderlich gut. Wenn ihr mitmacht, dann wird es euch ein bisschen besser gehen, den anderen dafür wird es schlechter gehen oder ihr werdet überhaupt überleben, die anderen werden nicht überleben. Und da finden sich relativ leicht Kollaborateure. Mhm. Und das konnte man immer feststellen, ob das Neuseeland, Australien oder die Amerikas waren. Man brauchte immer einheimische Statthalter vor Ort, die das Ganze mitgesteuert haben, sowie eben jetzt auch willfährige Politiker überall ja in Regierungen eingesetzt worden sind über das WEF. Das hat der Klaus Schwab ja frühzeitig gesagt, als mal die Mikrofone noch angeschaltet gewesen sind. Ich glaube, im Jahr 2020 war das schon so ungefähr. Wir haben jetzt alle im Sack. Mhm. Es kann jetzt eigentlich so weit losgehen. Mhm. Und die Leute werden, ob nun bestochen oder irgendwie erpresst, im Prinzip gefügig gemacht und dann wenden sie sich gegen die eigene Bevölkerung und ja, da nützt dann die Überzahl letzten Endes auch nichts. Mhm.
Damit haben wir sehr viele Bedingungen, die Sie auch historisch untersucht haben, ja bereits erfüllt. Wir haben eine systematische Entsolidarisierung seit Jahrzehnten, aber zumindest seit 20 Jahren sehr intensiv. Das läuft über die Technik, die Digitalisierung, aber natürlich über die unterschiedlichen Ideologien, die uns ja schon die Ellbogengesellschaft und die Feindschaft dem Nächsten gegenüber einreden. Wir haben die Kollaborateure, die Statthalter, die Politiker, die sich für einen kurzfristigen Vorteil jeder fremden Macht an den Hals werfen, personifiziert ja in Frau von der Leyen, die dann irgendwelche fragwürdigen, verhängnisvollen, millionenschweren Impfstoffdeals über SMS ausverhandelt und diese dann nicht mehr findet. Das wäre für jeden Unternehmer ganz klar der Weg in den Knast. Bei den Spitzenpolitikern ist das Usus. Wir haben die Vorbedingungen erfüllt und wer erobert nun aktuell Europa, ohne jetzt alles vorwegzunehmen, was Sie im Buch analysieren?
Es sind viele Personen, die hinter dem Vorhang sind, die ich auch nicht alle kenne. Es ist eben das große Geld der angloamerikanischen Eliten, muss man von ausgehen, die Ströme steuern. Also es sind auch nicht die Personen, die jetzt sonst vor dem Vorhang erscheinen, ein Bill Gates oder Ähnliches. Das sind nicht die eigentlichen Drahtzieher, die weiter im Hintergrund geblieben sind. Aber es ist wieder eine angloamerikanische Geldelite. Man muss sich da vielleicht auch nur vor Augen führen, dass als die Normannen 1066 England erobert haben, die City of London nicht erobert worden ist. Es ist ein eigenes, separates Gebilde geblieben. Und das sagt eigentlich schon sehr viel aus, wie die Machtverhältnisse sind. Es sind Strukturen dahinter, die wir heute auch nie weiter gezeigt bekommen, aber die über die Jahrhunderte eigentlich über diese Finanzstärke gesteuert werden, um dann einfach nochmal diese Finanzposition und diese Machtposition immer weiter auszubauen.
Und uns wird das ja schon in einer Form von Pre-Teaching erklärt mit dem Leitsatz, du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Also man versucht uns ja schon vorzubereiten auf das, was kommen soll. Und wenn wir uns die aktuellen nicht mehr im Kopf vorstellbaren Milliardensummen vergegenwärtigen, die jetzt ja vom Europäischen Parlament oder vom Deutschen Bundestag 100 Milliarden fürs Klima, 800 Milliarden für die Ukraine und so weiter einfach verschenkt wird, dann wissen wir, dass es ja um eine Enteignungsaktion geht, um eine gigantische, historische einmalige Enteignungsaktion. Und am Ende wird dann stehen, dass der Normalbürger sich damit abfinden soll, dass es so ist wie immer in der Geschichte, dass die oben alles haben und die unten nichts, aber froh sein müssen, dass sie überhaupt überleben. Auf das läuft es ja letzten Endes hinaus.
Ja, es ist ja, ich verwende immer gern dieses Bild einer Wippe. Es können nur einige, sehr wenige, sehr hoch sitzen, wenn auf der anderen Seite sehr viele, sehr tief sitzen. Wobei man auf der anderen Seite gar nicht so viele Personen braucht, vielleicht wie jetzt die aktuelle Entwicklung zu sehen, auch weniger als wir momentan sind, wenn eben auf der Seite, die hoch sitzen, überhaupt noch weniger da sind. Ne? Mhm. Aber jedenfalls, das ist dieses Ungleichgewicht, ja, was schon immer stattgefunden hat und dass wir eben auch so eine Parallele haben mit den Vorgängen vor 1000 Jahren und das ist etwas mit angloamerikanischen Vorgängen zu tun hat, kann man eben auch daraus schließen. Das Ganze hat ja jetzt schon eine längere Vorgeschichte über Jahrzehnte, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Europa hat sich mit zwei Weltkriegen im Prinzip eigentlich in die Hand fremder Mächte bereits begeben durch die Überschuldung, die passiert ist. Und die Eroberung, die von den Westmächten gemacht worden ist, aber eben nur zum kleineren Teil. Der größere Teil Deutschlands, muss man ja sagen, ist ja von den Russen damals erobert worden. Das war die Operation Overlord über die Normandie. Und Operation Overlord ist ein Begriff aus dem feudalen Wesen, also aus der Lehnsgesellschaft von vor 1000 Jahren. Nämlich, da gibt es einen Lord als obersten Lehnherr, aber die Operation hieß Overlord. Das heißt also, wir stehen über euren Lords, die ihr hier in Europa habt, nochmal drüber. Wir sind Overlord und wir kennen ja auch die Entwicklung jetzt, die über Vereinte Nationen, über Klimaziele, das ist ja alles schon Weltgesundheitsorganisation nach Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut worden.
Jetzt stehen wir vor dieser Situation und dann muss man sich natürlich fragen, wenn Sie die europäische Geschichte, gerade eine Geschichte als von Eroberern, von Völkern, die ständig Landnahme betreiben, die andere unterjochen, dann könnte man natürlich sich auch die Frage stellen, ja, ist es vielleicht besser, dass die Europäer verschwinden, wenn sie so kriegerisch und so böse sind? Aber das ist ja nicht die Botschaft, die Sie senden wollen, denn ich glaube auch herausgelesen zu haben, dass nicht die Europäer an sich die Eroberer waren, sondern dass es sehr stark auch immer mit Geldeliten verbunden war und mit den Oberen, ob das nun der Adel war, die Kirche war oder eben das große Geld, die Interesse an den Eroberungen hatten. Ich habe mich in einer Sendung neulich beispielsweise mit Cecil Rhodes beschäftigt, von dem man ja heute auch weiß, dass nicht er alleine die Diamantenminen und die Goldminen in Afrika ausbeuten wollte, sondern dass er den wesentlichen Anschub von der Rothschild Bank bekommen hat. Das kann man heute ganz offiziell nachlesen, auch wenn man es nicht tun soll. Aber wir können doch sagen, dass in den letzten 200 Jahren die europäischen Eroberungen sehr stark immer mit Hintergrundmächten zusammengehangen sind.
Ja, aber die Figur, die Sie genannt haben, der Cecil Rhodes, der ist ja eigentlich auch so eine klassische Figur. Er hat ja diesen Ausspruch geprägt, ich würde die Planeten annektieren, wenn ich könnte. Das heißt also, es ist diese europäische Expansion, die natürlich von der Führungselite herkommt. Denn die Allgemeinbevölkerung, ob in muslimischen Ländern, in China, in Japan oder in Europa, das sind nicht diese Menschen, die andere einfach beherrschen wollen. Aber es ist eben eine Elite, die zusammen mit einer bestimmten Weltanschauung, und das ist eben damals die christliche Weltanschauung geworden, gesagt hat, wir kennen eigentlich kein Pardon, wir wollen uns die Welt untertan machen. Und dafür hat die christliche Religion, die man auch anders auffassen kann, selbstverständlich. Mhm. Also man könnte auch eine menschlichere Gesellschaft aus der christlichen Religion ableiten, hat man eben daraus abgeleitet, dass man gesagt hat, okay, das ist unser Freifahrtschein, um andere Bevölkerungen zu unterwerfen.
Jetzt werden natürlich viele unserer Zuschauer sagen, ja, dass die christliche Religion wird genauso missbraucht wie viele andere Dinge, um eben eine Herrschaftslegitimation abzuleiten. Ja. Aber das sehen wir praktisch in der Geschichte, das haben Sie sehr genau untersucht. Und das sehen wir auch heute, dass ja eben Rom oder der Vatikan immer eine ganz besondere Rolle spielt, wie Sie das ja auch schon angedeutet haben, auch in vielen anderen globalen Verbrechen ist immer irgendwo der Papst und sein Umfeld irgendwo mit an Bord. Jetzt finden wir uns in dieser Lage wieder und Sie haben ja auch einen Ausweg skizziert, denn Sie haben dieses Buch deswegen auch geschrieben, damit die Menschen anerkennen sollen, dass Eroberungen, Expansionen, Unterwerfungen kein Mittel der Politik oder kein Mittel des menschlichen Zusammenlebens in Zukunft spielen dürfen. Wenn man so möchte, vielleicht auch ein Appell an die Völker, sich endlich ihrer korrupten und kriminellen Eliten zu entledigen, um tatsächlich eine Zusammenarbeit unter den Völkern möglich zu machen. Wie sieht denn der Ausweg, grob skizziert aus Ihrer Sicht, aus?
Ja, wir haben eben dann letzten Endes nochmal uns zusammengesetzt und haben analysiert und gesagt, was sind denn die Bedingungen, die Bevölkerungen für eine Eroberung anfällig machen. Und das sind eben politische, das sind wirtschaftliche, gesellschaftliche und vielleicht auch ein bisschen ideologische Bedingungen. Also es geht mit den Dingen los, die Sie auch ja schon angesprochen haben, nämlich gesellschaftlicherseits diese Entsolidarisierung, die in unseren Gesellschaften, gerade in Europa, wesentlich stärker ist als in anderen, weniger industrialisierten Gesellschaften, weil die einen geringeren Akademikeranteil haben. Wir sehen das ja jetzt auch schon zwischen West- und Osteuropa. Auch der Anteil derjenigen, die bei Covid mitgemacht haben, der war ja in Westeuropa viel höher. Und das hat etwas mit dem Akademikeranteil zu tun. Akademikerstatus ist etwas mit langer Ausbildung, mit hohem Konkurrenzdruck, was entsolidarisiert. Und eine Gesellschaft, wo man lieber dem Nachbarn einen Schaden gönnt, als dass man sagt, wir stehen zusammen. Das ist eine Gesellschaft, die man leicht auseinander dividieren kann. Das hat man in früheren Jahrhunderten gesehen, nicht? Also man konnte im 30-jährigen Krieg sagen, eben das andere sind Evangelien, das sind hier Katholen, und dann hat man die Leute aufeinander gehetzt. Wenn eine Gesellschaft sagt, nein, wir wollen eine Gesellschaft haben, in der es jedem von uns möglichst gut geht. Der andere hat ein bisschen mehr, hat vielleicht auch mehr Glück, vielleicht auch mehr Können, aber es ist uns egal. Aber wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wir wollen uns nicht wehtun. Also das wäre die wesentliche Voraussetzung. Dazu müssten die Gesellschaften gerade in Europa wieder zurückkehren. Das Zweite, was gesellschaftlich aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dezentrale Strukturen. Und das hat man ja in den letzten Jahrzehnten zerstört. Das heißt also, man hat immer größere kommunale Organisationen geschaffen. Nicht die einzelne Gemeinde hat kaum mehr Entscheidungsfreiheit. Es ist vieles dann an die nächstgrößere Stadt, an den Landkreis, dann jetzt an das Bundesland oder überhaupt an den Staat oder jetzt an Europa gewandert. So eine Gesellschaft lässt sich natürlich sehr einfach erobern von außen her und steuern, weil man denn eben nur in Brüssel, sage ich mal, einige Leute auf seine Seite ziehen muss. Der Rest hat dann keine Möglichkeit mehr. Das wären diese beiden wichtigen gesellschaftlichen Dinge. Das andere, was man wirtschaftlich sehen muss, man sollte privat oder als Staat möglichst nicht verschuldet sein. Denn wenn man verschuldet ist, ist man von einem anderen abhängig. Und damit hat man keine Handlungsfreiheit mehr. Da kann einem von heute auf morgen, kann einem diese Verschuldung fällig gestellt werden. Und damit muss man tun, was ein anderer sagt. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Und das haben die Staaten natürlich jetzt bei uns alle, die Bundesländer, die Kommunen alle nicht gemacht. Sie haben Dinge getan, ob eine überflüssige Veranstaltungshalle, ein Feuerwehrgerätehaus, was man irgendwie angeblich günstig über Fördermittel bekommen hat, hat sich dadurch verschuldet und damit natürlich abhängig gemacht und was das spielen, was andere sagen. Das hätte man nicht tun dürfen. Und das ist diese große Abhängigkeit, die wir aber auch haben hinsichtlich der Produkte. Das heißt also Autarkie, was man beispielsweise einem Herrn Orban oder einem Herrn Putin vorwirft, dass die gesagt haben, wir müssen möglichst alles, was die Menschen, die bei uns leben, brauchen, auch selbst herstellen. Warum? Klar, weil wir haben es jetzt gesehen bei Corona, was passiert. Wenn wir eben Lebensmittel aus Spanien bekommen und die Chips kommen aus Taiwan und es gibt ein Lieferkettenproblem, da gehen bei uns die Lichter aus oder wir haben nichts mehr zu essen. Das heißt also, man muss eben für eine Autarkie sorgen. Das sind diese beiden wirtschaftlichen Bedingungen. Es muss wieder eine regionale Landwirtschaft geben, die sich auch selber versorgen kann, salopp gesagt. Dann braucht man natürlich Entscheidungsträger, Politiker, die tatsächlich die Interessen derjenigen wahrnehmen, die vor Ort wohnen und die auch immer eine Wachsamkeit haben gegen diese destruktiven gesellschaftlichen Entwicklungen. Und da ist ja auch sehr vieles passiert, nicht dieses ganze Gendern. Da ist ja über viele Jahre und Jahrzehnte sind ja Dinge eingesickert, wo man frühzeitig während den Anfängen hätte sagen müssen, was man leider nicht getan hat. Und dann ist vielleicht noch als letzter Punkt diese Anfälligkeit für luftige Versprechen. dieses luftige Versprechen, was die Kirche damals gemacht hat, ihr werdet ein besseres Leben haben nach dem Tod. Also von daher seid mal nicht so ganz traurig, wenn es euch jetzt schlecht geht. Das ist also nur eine Übergangsphase. Und jetzt eben auch diese Dinge, dass man sagt, ja, also wir werden hier einen grünen Planeten haben und es wird alles grün sein und es wird alles blühen, aber wir haben halt jetzt eine schlechte Phase. Diese ganzen Durchhalteparolen, diese Anfälligkeit, dann auf Lügen einzusteigen, wie das CO2 ein Giftgas wäre, anstatt dass man sagt, nee, CO2 brauchen wir genauso wie andere Produkte. Es ist für das Wachstum, für das Leben entscheidend, was für uns ein Abfallprodukt ist, das CO2 ist für die Pflanze ein Rohstoff und all diese Dinge, um dieses Miteinander zu sehen. Und ich glaube, wenn man diese Aspekte hat und jeder sie versucht, in seinem persönlichen Bereich zu leben, dann kann sich daraus eine Gesellschaft entwickeln, die sehr, sehr resistent ist, auch gegenüber feindlichen Übernahmen, ob sie nun mit militärischer oder mit finanzieller Gewalt erfolgen.
Würden Sie abschließend zustimmen, dass man nur dann einen Eroberungsversuch abwehren kann, wenn man ihn als solchen erkennt? Weil so verstehe ich auch Ihr Buch, hier das Auge zu schärfen, den Blick zu schärfen, dass wir in einer sehr unangenehmen und bedrohlichen Situation uns befinden. Und da soll uns ja der Rückgriff auf die Geschichte helfen. Muss man zuerst erkennen, um Widerstand leisten zu können?
Ja, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der jetzigen Übernahmestrategie, damit die Bevölkerung möglichst lange nicht erkennt, was eigentlich gespielt wird. Und deswegen wird ein A für ein O vorgemacht. Es werden Dinge als Komfort, ich sag mal nur die bargeldlose Zahlung, ist doch praktisch, man muss kein Geld mehr abheben und all diese Dinge, dass dann diese Zahlung sofort mit einem Mausklick von irgendwoher auf der Welt blockiert werden kann. Das macht sich jemand nicht bewusst, weil die konkrete Bequemlichkeit und scheinbar Einfachheit dieser Vorgänge erstmal der große Vorteil ist. Und das, da gibt es eine Fülle von Beispielen, die dazu führen, dass die meisten Menschen bis heute diese Übernahme, die jetzt läuft, überhaupt nicht erkannt haben. Und klar, wer es nicht erkannt hat, was passiert, der fängt auch gar nicht an, sich zu wehren. Und das ist die Hauptstrategie, denn die Bevölkerung, die unterworfen wird, ist in der Mehrzahl. Und wenn sich nur ein kleiner Teil wehrt, mit dem wird man fertig. Mhm. Mit einer großen Anzahl von Leuten, die alle sagen, das wollen wir so nicht haben, diese Art von Gesellschaft, wäre es bedeutend schwieriger. Da müsste man auch gewaltsame Mittel anwenden. Das möchte man im Gegensatz zu früher eigentlich heute eher nicht.
Soweit sind die Mächtigen auch noch gar nicht, denn sie beginnen nur den wenigen Widerständischen das Leben schwer zu machen mit Formen wie Debanking, mit Zensur, mit Erpressung, mit Druck ausüben auf allen Ebenen. Und das genügt für die Herrschenden momentan noch, aber wir gehen jetzt definitiv auf eine Phase zu, die tatsächlich zu immer größerer wirtschaftlicher Verarmung führen wird, zu Massenarbeitslosigkeit und die Sicherheit. Und über die kulturelle Eroberung haben wir heute ja noch gar nicht gesprochen. Das würde auch zu weit führen. Die findet aber statt, wird auch immer spürbarer für viele Menschen. Und deswegen ist jeder Beitrag zur Aufklärung der Menschen ein sehr wertvoller. Und ich denke, dieses Buch wird gerade für die interessierten Leser und Zuschauer eine wertvolle Lektüre sein, um auch einmal einen Blick in die Geschichte geschärft zu bekommen und um über diesen Umweg womöglich dann klar zu sehen, was heute bei uns ablaufen soll. Herr Dr. Reuter, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für dieses Buch und wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, Herr Magnet.
Und danke auch Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Informieren Sie sich aktiv. Wissen ist eine Hohlschuld. Wir sehen uns als Aufklärungssender. Ich danke Ihnen an dieser Stelle auch für Ihre Unterstützung im laufenden Aufklärungskampf. Besorgen Sie sich dieses Buch, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat. Es ist lesenswert und ich freue mich, beim nächsten Mal Sie wiederzusehen bei Auf 1.